Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und wir freuen uns, heute Morgen bei euch in Scharn sein zu dürfen, nach einiger Zeit wieder mal hier sein zu dürfen. Das ist sehr schön. Die Predigt heute Morgen steht unter dem Motto mutig dranbleiben. Als Menschen, die nicht visionslos in dieser Welt leben, packen wir ja gerne mit großer Begeisterung etwas Neues an. Meistens haben wir ein großes Ziel vor Augen und haben motiviert begonnen. Und wie oft haben wir dann schon erlebt, dass plötzlich die Krise da ist, aus welchen Gründen auch immer, und wir sind mutlos, unsere Hände sind schlaff, der Schwung ist weg. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt oder schon mal erlebt habt. Auch die Bibel kennt dieses Phänomen. Ein Geschehen, das uns im Buch des Propheten Haggai berichtet wird. Haggai ist ein kurzes, spannendes, prophetisches Buch. Und es beschreibt die Zeit des Volkes Israel nach dem babylonischen Exil und die Heimkehr der Gefangenen unter Zerubabel. Man hatte damals in Jerusalem begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Doch die Begeisterung, die das heimgekehrte Volk noch bei der Grundsteinlegung hatte, die war durch die feindlichen Samaritaner, die ihnen das Leben schwer machten, bald zum Versiegen gebracht worden. Und dann gab es einen Stillstand im Weiterbau des Tempels. Das Volk war entmutigt und meinte, es sei doch nicht an der Zeit, jetzt das Haus des Herrn zu bauen. Und in diese Situation hinein redet der Prophet Haggai. Unerschrocken weist er das Volk darauf hin, dass es Gott nicht gut findet, wenn sie in schönen Häusern wohnen und das Haus Gottes in Trümmern liegt. Das Volk zeigte sich einseitig, sie sind umgekehrt und beginnen wieder neu am Hause des Herrn zu arbeiten. Der Ort, an dem der Herr wohnen will. Er soll wieder aufgebaut werden. Ist doch wunderbar. Die Arbeit am Haus des Herrn geht weiter. Und dann das. Haggai 2, 1 bis 3. Am 21. Tage des 7. Monats geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai. Sage zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester und zu den übrigen vom Volk und sprich, wer ist unter euch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Das hört sich wie eine erste Bestandesaufnahme an und sie ist nicht sehr ermutigend. Die ernüchternde Realität ist das, was ihr heute seht und erlebt, nicht wie nichts in euren Augen. Sie arbeiten am Haus des Herrn und werden mit der harten Realität konfrontiert. Wer ist noch übrig unter euch, der das Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Angesprochen sind die Älteren im Volk, Männer und Frauen, die nicht im Exil geboren waren, sondern die Verschleppung aus Jerusalem und dem Land der Väter noch miterlebt hatten. Sie hatten den Tempel Salomos mit all seinem Prunk erlebt. Und jetzt, was sehen Sie im Vergleich jetzt? Wie bescheiden und armselig muss Ihnen das vorkommen, was Sie jetzt bauten? Wie anders waren die Baubedingungen doch damals gewesen? Der große König David hatte die Beschaffung des Materials sorgfältig vorbereitet für den Tempelbau. Und es hat auch keinen Mangel an Bauarbeitern gegeben. Alles war reichlich vorhanden. Baustoffe, Werkzeuge, Menschen, die mithalfen. Nahezu unbegrenzte Ressourcen, würden wir heute sagen. Und jetzt, wie sah es jetzt aus? Sie betrachten Ihre Baustelle, sieht es nicht wie nichts aus in unseren Augen, in euren Augen. Ein niederschmetternder Eindruck, alles andere als motivierend. Enttäuschung, Verzagtheit, Resignation, Schmerz und Zweifel, das alles schwingt hier so mit. Was diese Menschen hier erleben, ist die Anfechtung der folgenden Generation, die ein Neues beginnen soll, aber nicht so recht weiß, ob sie das überhaupt wollen. Passivität, alles laufen lassen, lag manchen sicher näher, als Drang zu bleiben. Sieht es nicht wie nichts aus? Dahinter versteckt sich irgendwie die Frage, lohnt sich unsere Anstrengung? Lohnt es sich weiterzubauen? So fragen wir uns vielleicht auch manchmal, wenn wir unsere Lebensbaustellen heute im Rückblick betrachten. Und es gibt ja so einige Baustellen im Laufe des Lebens. Bei der jüngeren Generation kann es Ausbildung heißen, bei den Erwachsenen Beruf, Karriere, Firma, Haushalt oder eben auch das gehört zum Leben, unsere Baustelle der Krankheit, der Leiden, Spital, im Alter vielleicht Altersheim. Und natürlich, was uns als Christen alle betrifft, den Bau der Gemeinde Jesu. Wir bauen im Zeitalter des Neuen Testaments zwar nicht mehr den Tempel aus Stein wie damals, sondern wir sind als Kinder Gottes. Wir sind der geistliche Tempel, bestehend aus lebendigen Steinen, die sich als Gemeinschaft in Christus darstellen. Und diese Gemeinschaft der Gemeinde ist der Ort, an dem der Herr seine Herrlichkeit und seine Gegenwart offenbaren will. Sie ist nicht mehr gebunden an diese pompösen Tempel und Dome und Kirchen, sondern da, wo die Gemeinschaft der Gemeinde ist. Dass sie angefochten ist und bleibt, das erfahren alle, die sich auf Gemeinschaft einlassen. Aber Gemeinschaft nach Gottes Plan ist keine Nebensache oder ein Zufallsprodukt. Gemeinschaft ist ein bindender göttlicher Auftrag für alle Christen und zu alle Zeiten und eine ständige Herausforderung, eine geistliche Baustelle. Wenn ich euch jetzt fragen würde, jeder hätte wahrscheinlich seine Geschichte zu erzählen, was es bedeutet, den geistlichen Bau heute zu bauen, eine geistliche Baustelle. Manchmal, wenn wir an verschiedenen Umständen oder Schwierigkeiten denken, geht es uns wie dem Volk damals. Nicht alles klein, unscheinbar, mühsam, ineffektiv, wie nichts. Wie soll sich da Gottes Herrlichkeit offenbaren? Der Leiter der Kommunität Offensive junger Christen in Deutschland sagt in Bezug auf Gemeinschaft, und das ist sehr aktuell, mehr und mehr ist uns aufgegangen, dass die zentrale Frage unserer Zeit ist, wie lebendige und echte Gemeinschaft noch gelingen kann. Ob in der Familie, Gemeinde oder in der Kirche, ob in der Kleingruppe oder als Weltgemeinschaft. Weithin zeigt sich die Unfähigkeit, zur fruchtbaren Einheit miteinander zu kommen. Man verteidigt seine Autonomie, man lässt sich nicht gern in die Karten schauen. Und diese Unfähigkeit, die hat eine geistliche Dimension. Sie verhindert das Wirken von Gottes Geist in dieser Welt. Der Diabolos, der Durcheinanderbringer jeder menschlichen Gemeinschaft, der Zerbruch von Gemeinschaft einleitet, das bedeutet, dass er wieder einen Sieg verzeichnen kann. Weil echte Gemeinschaft von Christen, die ist immer ein Abbild Gottes in dieser Welt. Gott selbst ist der Dreieine und hat als in sich als Dreieine Gemeinschaft. Gemeinschaft ist mehr als ein schönes Ideal. Sie ist auch eine Kampfansage Gottes an die Zerstörungsmächte dieser Welt. Ohne Gemeinschaft keine Gemeinde. Zur Zeit der Gründung einer Gemeinschaft ist es leicht, die Flamme wach zu halten. Schwieriger wird es erst, wenn die Jahre vergehen und man sich intensiver mit seinen eigenen Begrenzungen auseinandersetzen muss. Das hört sich vielleicht sehr ernüchternd an, aber genau dagegen gilt es anzukämpfen. Damals, zur Zeit des Propheten Haggai, als der Tempel wieder aufgebaut wurde und sich plötzlich Entmutigung breit machte. Und heute lassen wir uns nicht entmutigen, auch wenn die Gemeinschaft in unserem Umfeld, vielleicht in der Kleingruppe, im Hauskreis, in der Dienstgruppe, wo auch immer, angefochten ist. Wir erkennen den geistlichen Hintergrund und kämpfen aber nicht mit fleischlichen Mitteln, sondern mit geistlichen. Wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, was geschieht da? Im Namen Jesu, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist doch eine wunderbare Verheißung. Was können wir dem Herrn anbieten als Ort seiner Gegenwart? Als Ort, an dem er seine Herrlichkeit offenbaren kann? Ist unsere Gruppe, unsere Kleingruppe, unsere Gemeinde der Platz, an dem wir leben, solch ein Ort? Auch wenn es manchmal wie nichts aussieht. Wenn ich auf meine Gefühle abstelle, muss ich bekennen, ja, manchmal habe ich diese Gedanken wie nichts und muss im Weiteren nachdenken und dann doch die Gnade Gottes rühmen, weil etwas da ist, von seinem Geist gewirkt, auch wenn es in unseren Augen vielleicht noch klein ist, vielleicht wie nichts aussieht. Und nun hört hin, und das ist das Besondere, hat Gott nicht gerade sein Augenmerk darauf gerichtet, was sich vor der Welt wie nichts präsentiert und bei Gott trotzdem kostbar ist? 1. Korinther 1, 28. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Deswegen muss niemand resignieren, weil für Gott unser Nichts nicht das Ende seiner Reichsgottesgeschichte ist. Hiob sagt, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und dass kein Plan für dich unausführbar ist. Gott knüpft gerne dort an, wo es wie nichts aussieht, weil für ihn kein Plan unausführbar ist. Gott knüpft da an, das ist ein Geheimnis, eine kostbare Wahrheit. Welche Verheißungen hat Gott schon Jesaja gegeben? Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Manchmal kommen wir uns vielleicht vor wie ein geknicktes Rohr oder wie ein nur noch glimmender Docht. Aber unser Gott hat Pläne mit glimmenden Dochten und geknickten Rohren. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen den Wassern. Welche Verheißungen! Wie nichts, so beginnt Gott sein Werk. Es lohnt sich, über dieses Baugesetz Gottes nachzudenken. Wie nichts erschien der Anfang, den Gott in einer gefallenen Menschheit mit Abraham gemacht hat. Wie nichts erschien der kleine David gegen den großen Goliath. Wie ein Senfkorn ist das, was Jesus in der Welt angefangen hat. Lesen wir aus Jesaja. Er hatte keine Gestalt und keine Hoheit. Wir sehen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Sehr interessant, dass sich diese Formulierung in der Bibel immer wiederholt. Für nichts. Wie gut tut das, was wir in Haggai 2 sehen. Der Herr erwartet nicht, dass wir aus eigener Kraft unsere Baustellen bewältigen. Was er aber erwartet, ist, dass wir aufblicken und mit seinen Verheißungen rechnen. Und deswegen sind wir ja auch heute hier. Der Herr sieht zuerst und vor allem dein und mein Herz. Es muss nicht alles wie Glanz und Gloria nach außen scheinen, sondern es muss hier drinnen stimmen vor allem. Und der Herr redet. Damals schenkte er seinem Volk eine vierfache Ermutigung. Und das möge sein Wort auch heute für dich sein, in deiner Situation oder in unserer gemeinsamen Situation als Christen, die zum Bauen berufen sind in dieser Welt und manchmal durch Krisen und Ermutigung gehen. Eine vierfache Ermutigung. Die erste lesen wir in Vers 4. Aber nun, Serubabel, sei stark oder getrost, je nach Übersetzung, spricht der Herr, sei stark, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du Hohenpriester. Seid stark, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Es beginnt mit dem göttlichen Aber nun. Aber nun, das heißt, machen wir uns doch wieder neu bewusst, wer um uns und über uns steht und in wessen Namen wir das tun, was wir tun. Der lebendige und auferstandene Herr, dem aller Macht gegeben ist, sollte ihm etwas unmöglich sein. Und hier sind alle angesprochen, Serubabel, der Statthalter und Verwaltungsfachmann, derjenige, der für den geistlichen Dienst zuständig ist, Jeschua, und das ganze Volk. Alle sind gemeint. Alle brauchen diese Ermutigung. Nicht nur damals stand das Volk in der Gefahr, der Resignation Raum zu geben. Auch heute will uns vieles den Mut und die Zuversicht rauben. Aber Resignation, das ist nur die Visitenkarte des Teufels. Wir haben allen Grund der Mutlosigkeit, keinen Raum zu geben, weil der lebendige Gott auf unserer Seite ist. Seid stark. Dreimal spricht es der Herr. Jesus will auch uns heute Morgen hier sagen, aber nun, seid stark. Luther übersetzt, seid getrost. Gott will uns Ausblick und Perspektive schenken. Er will uns Boden, Raum geben. Er ist da. Er ist auf dem Plan, deshalb lasse ich mich nicht unterkriegen. Seid stark und arbeitet, ein ganz nüchterner Auftrag, bleibt dran. Gott will den Tempel weder durch die Perser bauen lassen damals, noch soll er vom Himmel fallen. Er will ihn, den geistlichen Tempel der Gegenwart, durch mich und dich in der Kraft seines Geistes vollenden. Glauben wir daran? Trotz allen Widerständen von außen und allen Nöten in ihrem Alltag sollen seine Leute die Arbeit am Tempel fortsetzen. Lasst euch weder durch die Konzentration auf eigene Interessen noch durch schwermütige Hoffnungslosigkeit hindern, auch nicht durch den sentimentalen Rückblick auf die sogenannten vermeintlichen guten alten Zeiten. Die Arbeit soll nicht wieder aufhören, nicht halbherzig getan werden. Der Herr segnet dort, wo Menschen seine Anliegen zu den ihren machen. Aber was er nicht gut heißt und was er hasst, das ist Halbherzigkeit. Es geht ja nicht nur um diese Mauern, sondern um das, was durch diese Arbeit möglich werden soll. Das Lob Gottes und die Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Und es ist doch ein großes Vorrecht, zu den Bauleuten Gottes gehören zu dürfen. Unser Herr möchte, dass wir getrost und mit Freude erfüllt sind, weil er da ist, weil er mit uns ist. Und er möchte, dass wir trotz Widerständen in uns und um uns den Mut nicht sinken lassen. Und das Erste, wenn wir wieder neu beginnen, das für effektives Bauen, das ist doch unser Gemeindegebet, damit fängt alles an. Gemeindegebet, das ist der Türöffner für tiefe Gemeinschaft. Es verbindet nicht so sehr, als wenn wir miteinander beten. Ich leide darunter, dass in manchen Kreisen das Gebet den zweiten oder dritten Platz eingenommen hat. Gemeindegebet. Ich bin mit euch, sagt uns Gott zu. Welch großartige Zusage. Sie gilt nicht nur irgendwelchen Großen im Reich Gottes. Sie galt damals allen 50.000 Heimkehrern, Jungen und Alten, und sie gilt heute dir und mir. Ich bin mit dir. Damit hebt Gott den Abstand zwischen sich und dem sündigen Volk auf und beseitigt so die Trennung durch seine Vergebung. Noch mehr, er verspricht seinen Beistand beim Tempelbau. Ich bin mit euch, das ist die Garantie Gottes, dass der Aufbau gelingt. So ist Gott, der ewig treue Gott, der, der uns liebt, der dich liebt. Seine Möglichkeiten sind noch lange nicht erschöpft. Mit anderen Worten, darum bleibt nicht hängen an besseren Zeiten. Fixiert nicht die Zahl, schaut nicht auf das bescheidene Baumaterial der Trümmersteine. Blickt auf mich, ich bin mit euch, sagt der Herr. Hat nicht Jesus genau das auch seinen Jüngern gesagt, als er ihnen den Auftrag für die Weltmission gegeben hat? Ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Wenn wir auch nicht bis ins Detail wissen, was die Zukunft bringt und ob die weltgeschichtlichen Ereignisse unserer Tage bereits den Anbruch der Endgeschichte sind, so stellen wir doch eines fest und halten es fest. Gott wird sein Werk vollenden und er sucht Persönlichkeiten, in denen sich seine schöpferischen Kräfte auswirken können. Unser Gott ist noch lange nicht am Ende. Wir meinen es von uns manchmal schon, aber Gottes Ressourcen, die sind unerschöpflich. Wie gut, dass es einen Haggai gab. Er hat die Hoffnung für die Zukunft nicht verloren. Er ließ sich nicht den Blick trüben für Zukünftiges. Seid stark, getrost, arbeitet. Ich bin mit euch. Die erste Ermutigung. Die zweite Ermutigung. Mein Wort gilt immer noch. Vielleicht hat der ein oder andere von euch einmal ein besonderes Wort erhalten, mit dem der Herr ihn oder sie berufen hat. Vielleicht zur Taufe. Ein Wort, in dem er dich zur Nachfolge und zum Dienst ermutigt hat. Vielleicht habt ihr es längst vergessen, aber höre, dieses Wort gilt immer noch. Der Herr ist immer noch Gott und er steht auch in unserem Leben zu seinen Zusagen. Dafür bin ich so dankbar. Obwohl sein Wort heute unter gewaltigem Beschuss steht, auch von modernen Theologen, dass es relativiert wird, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, aber sein Wort gilt, weil es eben kein Menschenwort ist, sondern von Gottes Heiligem Geist inspiriert ist. Sein Wort hat Kraft. In seinem Wort ist Leben. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Graf Zinzendorf, Begründer der Herrnhuter Brüdergemeinde, hat das gesagt. Vielleicht ist heute jemand hier, der sich fragt, ob er es auf ein Wort Gottes hin wagen kann, sein Leben zum ersten Mal oder wieder neu in die Waagschale zu legen und am Bau des Reiches Gottes mitzuarbeiten. Nimm es zur Kenntnis, das Wort des Herrn gilt immer noch. Deswegen sei getrost, der Herr ist mit dir. Die dritte Ermutigung. Mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Für das Volk Israel war es eine zusätzliche Vergewisserung der Gegenwart Gottes. Und Gott unterstreicht dies durch ein persönliches Wort an Zerubabel, das wir in Zacharja 4,6 lesen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, sagt der Herr Zebaoth. Die Fertigstellung des Hauses Gottes wird nur durch den Heiligen Geist in der Kraft Gottes gelingen. Weder menschliche Macht noch Reichtum noch Durchhaltevermögen werden ausreichen, um das Werk zu vollenden. Auch nicht menschliche Strategien und ausgeklügelte Konzepte. Sie mögen hilfreich sein, aber geschehen wird es nur allein durch den Zustrom des Heiligen Geistes. Durch seine Kraft kann das Volk weiterarbeiten und wird der Bau zur Ehre Gottes gedeihen. Und das ist bei uns nicht anders. Wir sind genauso auf diese Zusage angewiesen. Mein Geist soll unter euch bleiben. Wir feiern ja bald Pfingsten. Sind wir doch dankbar für die Kraft des Heiligen Geistes, für sein Innewohnen in uns. Geben wir ihm den Raum in uns, dass er sein Wirken kann fortsetzen. Kann er uns ausfüllen? Es geht nicht darum, dass wir den Heiligen Geist haben, sondern dass der Heilige Geist uns hat, dass er dich und mich ausfüllen kann. Sein Geist soll unter uns bleiben. Die vierte Ermutigung ist eine großartige Verheißung. Es soll die Herrlichkeit dieses letzten Hauses größer werden, als die des ersten war, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden, Heil geben, spricht der Herr der Herrscharen. Diese Verheißung Gottes weist weit über die Zeit des Haggai hinaus in die Zukunft. Und sie hat sich mehrfach erfüllt. Am Anfang unter Herodes, der den Tempel zum achten Weltwunder ausgestaltete, sodass seine weißen Prachtmauern, seine Goldplatten wie Schaum des Meeres glänzten. Eine zweite Erfüllung, und die ist noch viel größer, geschah durch den Kreuzestod von Jesus und die Ausgießung des Heiligen Geistes und damit die Gründung der Gemeinde des Neuen Testamentes. Im Neuen Testament ist nach Epheser 2, 21 die Gemeinde Jesu der Tempel Gottes. Das ist der aktuelle Bau, an dem wir arbeiten. Und der ist so wunderbar und so einzigartig, dass Engel, die doch jeden Tag bei Gott sind, sein Angesicht sehen, dass Engel begehren, da hineinzuschauen. Können wir uns das vorstellen? Eine dritte Erfüllung wird das neue Jerusalem sein. In Offenbarung 21 lesen wir, und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Wir leben zwischen der zweiten und dritten Erfüllung. Und es ist immer noch das wichtigste Bauvorhaben Gottes in dieser Welt, die Gemeinde Jesu Christi. Es ist die Offenbarungsstätte Gottes in dieser Welt. Damit ist nichts zu vergleichen. Das, was Gott auf den einen Eckstein, Jesus Christus, baut, das ist einzigartig. Auch wenn unsere Baustelle noch wie ein Stückwerk ist, unsere Arbeit hat Verheißung. Deshalb ruft uns Haggai zu: Halte dich beharrlich zum Bau. Die große Zeit, die liegt nicht hinter dir, sondern vor dir. Da, wo du baust, will der Herr Frieden und Heil schenken. Weil das so ist, können wir getrost an unseren Baustellen, an unsere Baustellen gehen im Wissen. Er ist mit mir. Sein Wort gilt. Sein Geist wird in mir sein, unter uns bleiben. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen. Lasst uns das mitnehmen. Wir bleiben dran, weil wir kostbare Verheißungen Gottes haben. Wir lassen uns nicht entmutigen, wenn es äußerlich betrachtet wie nichts aussieht, weil wir Gottes Bauprinzipien kennen. Wir wollen unsere Gemeinschaft pflegen im Geist der Liebe und im Geist der Vergebung, weil vor allem sie vom Feind immer wieder angefochten wird. Und wir haben Mut, weil der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Möchte mit uns beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns berufen hast, Teil dieses wunderbaren Bauwerks zu sein. Ein lebendiger Stein in dem geistlichen Tempel. So wunderbar, dass Engel da hineinschauen möchten, dass es so groß und wunderbar ist. Und wir wissen, du wirst deinen Plan vollenden, auch wenn wir manchmal oder immer wieder an unsere Grenzen kommen. Wir schauen auf dich und auf deine Verheißungen, weil dein Wort Ja und Amen ist und weil wir dir vertrauen. Herr, persönlich, was unser eigenes Leben betrifft, was unsere eigenen Baustellen betreffen, was uns als Gemeinde betrifft. Das größte Licht nicht hinter uns, sondern Licht vor uns. Wir freuen uns auf diesen Moment. Herr, wenn du dich offenbaren wirst und wenn du, von dem es einst hieß, es sah wie nichts aus, wenn sich jeder Mensch vor dir wird beugen und bekennen muss, dass du der Herr bist. Bitte dich, dass du uns segnest auf diesem Weg, Herr. Danke, dass du unter uns und bei uns bist. Amen.